drei Tage vor der Vernissage, das Licht wird eingestellt und so weiter, waren immer jede Menge Leute um mich rum. Man fühlt sich dann schon wie ein Star. Und dann kamen dann zwei junge Damen, Anfang 20, die da irgendwie ein Praktikum gemacht haben. Und die eine junge Dame meinte zu mir, Herr Seffrin, wissen Sie, der da, hat dann auf der Psychonaut gezeigt, der ist wie ich. Ich bin auch ganz allein auf der Welt. Ja, Sozialarbeiter, Erzieher ist so eine Sache für sich so. Ne? Mhm. Ich habe da auch irgendwie federn lassen müssen, ne? Was Distanz und Nähe angeht. Ja. Und man kommt natürlich auch schnell in so ein Helfer-Syndrom da rein, ob man will oder nicht. Wenn man dann auch Borderline-Frauen hat, die wickeln dich dann dermaßen um den Finger. Kunst machen. Das ist ja was ganz Schlimmes.
Ich weiß.
Das ist was ganz, ganz Schlimmes. Ne? Und ich wäre auch in 3-4 Jahren, also wenn ich das Projekt, dann will ich auch aufhören damit. Ne? Will eine Clown-Ausbildung machen wieder. Ich habe schon mal eine Clown-Ausbildung gemacht und gehe ins Kinderhospiz in der Pfalz.
Immer und überall hörbar. Dazwischen mit Simi Will.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen draußen an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von mir, Simi Will, aus dem Dazwischen. Heute mit was ganz Außergewöhnlichem. Einem Gegengeschlechtler, den ich tatsächlich nicht irgendwie so aus den 80ern in Trier kenne, sondern wir sind uns erst in meiner Trierer Neuzeit begegnet. Er ist Fotograf, er ist Künstler, er hat noch Haare und sein Name ist Stefan Seffrin. Hallo, Stefan.
Ja, guten Tag. Tag Simi und guten Tag an alle anderen, die jetzt zuhören. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass ich noch Haare habe, kriege ich öfters gesagt. Ne?
Es macht total viel aus.
Ja, ja.
So, ne? Für Männer in meinem Alter ist Haare haben ein Geschenk.
Ne? Und dann noch so viele.
Richtig. Aber du hast nicht nur Haare, Stefan Seffrin. Du hast ich habe dich auch natürlich in der Galerie Netzwerk, das ist ja wirklich hier in Trier alles sehr übersichtlich. Und ich habe dich da irgendwann mal kennengelernt bei einer deiner Ausstellungen, ne?
War das nicht so? Ich glaube, oder wir hatten uns schon vorher, glaube ich, begegnet. Ne? Ja. Galerie Netzwerk ist ja eine Begegnungsstätte, soll es ja auch sein. Und ich glaube, er hat uns vorher schon mal gesehen gehabt, so, oder Hallo gesagt, oder sind uns vorgestellt worden.
Ja, große Männer mit Haaren dran, da bin ich ja immer noch im Gespräch, genau. Du hast mir was Fantastisches mitgebracht, Stefan. Ich danke dir. Das ist der Psychonaut.
Genau, ne, der Psychonaut. Und du hast ja auch die Ausstellung gesehen im Galerienetzwerk. Die war, nachdem ich 4 Monate in München im Bayerischen Nationalmuseum gehangen habe.
Du hast im Nationalmuseum gehangen?
Ja, ich habe 2015 eine Graudruckoper gemacht. Ich wollte eigentlich ein Theaterstück machen, aber keiner hat mich gekannt, kein Regisseur. Und dann habe ich ein Storyboard gemacht, also ein fotografisches Storyboard gemacht, wo es um Graudruck geht, wo es um Pilzreisen geht. Und
Entschuldigung, Krautrock.
Krautrock.
Oh Krautrock. Liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, der Stefan hat ein Dialekt. Es ist nämlich pfälzisch, richtig?
Ja, das ist richtig. Aber ich versuche wirklich, wie auch der Schwabe, immer Hochdeutsch zu reden, aber es gelingt eigentlich nicht. Ne? Genau, also eine Krautrock-Oper, weiß nicht, manche wissen, was Krautrock ist.
Ich weiß es.
Genau, es ist die beste Zeit, was die Deutschen gehabt haben nach der klassischen Musik.
Das war 70er, das frühe war, 70er.
Genau, Ende 60 bis Anfang 70er Jahre, bis 75. Bekannte Bands, die bekannteste Krautrock-Band ist Kraftwerk. Ne? Früher war es mal eine richtige Krautrock-Band, dann ist sie dann ein bisschen kommerzieller geworden. Amondyl, Neu.
Aber es gab noch eine, die haben nämlich bei uns im Valentinstübel, der Frontmann ist inzwischen verstorben, aber seine Tochter macht das Projekt weiter.
Ken?
Nee, Ken nicht.
Guru.
Guru Guru waren auch bei uns, aber die meine ich, ich komme drauf, egal. Okay. Krautrock.
Ja, na, und ich wollte halt eine Hommage an diese Musik und habe dann ein szenisches Bilderbuch dann gemacht. Und daraufhin ist der Psychonaut entstanden. Das war von 2015 bis 2017 ein ziemlich schräges Buch, ein ziemlich wildes Buch. Und 2019, jetzt kommen wir schon wieder auf Galerienetzwerk, hat mich der Marc Kahlbusch auch in der Zeit 2017, 2018 entdeckt und hat dann 2019 durfte ich meine erste Einzelausstellung da machen. Und der hat dann auch gemeint gehabt, ja Stefan, du musst jetzt was Neues machen wieder und so. Und dann habe ich begonnen, den Psychonauten, der ja eigentlich nur auf der Bühne stand, rauszustellen und zwar in die Landschaft zu stellen. Und so ist das Projekt entstanden.
Ich kenne die Bilder, aber wenn man das nicht vor sich sieht, ne, beschreibt den Psychonauten, das ist ja eine Figur, die eine bestimmte Optik hat.
Genau, also diese Klubschaugen halt, die Antenne, er hat sinneserweiternde Organe, die er hört mehr, er sieht mehr und er nimmt einfach auch mehr wahr. Er ist natürlich auch ein Held, ne, ganz klar. Sein Heldentum besteht darin, dass er distanziert beobachtet. Das ist sein Heldentum. Und er war, wie gesagt, 5 Jahre auf der Erde, hat sich alles angeguckt so und ist dann letztes Jahr dann wieder zurück auf seinen Planet geflogen, um dort Bericht zu erstatten, wie es auf der Erde ist. Und ich muss jetzt gleich mal Werbung machen für mein neues Projekt, Achtzach. Der Achtzach kommt nämlich jetzt im Oktober auf die Erde. Und dann wird quasi auch dann der dritte Teil dieser Trilogie, Psychonaut, dann beendet werden. Das sollte mein Meisterstück werden, der Achtzach.
Der Achtzach.
Achtzach.
Achtzach, wie Achtzach. Schreibt man das?
A-R-Z-A-H. A-R-Z-A-C-H. Achtzach, jetzt hab ich's.
Achtzach, Achtzach.
Genau, ne? Und der Achtzach hat dann nichts anderes wie, er muss die Welt retten, ne? Und der
Kleinigkeit.
Kommt dann, ja, Kleinigkeit. Macht er mit links. Er kriegt nämlich von der Olympia, von Hoffmanns Erzählungen, sind ja dann 3 Operndiven, die dann auch dann in diesem Projekt beziehungsweise in der Geschichte da mitspielen. Von der Olympia kriegt er die goldenen Eier. Und
das ist, damit er, das ist doch mal ein paar goldene Eier.
Finde ich auch, ne?
Weil wir brauchen Menschen, die wieder Eier haben.
Absolut.
Und am besten goldene, weil das Gold jetzt so gut steht.
Finde ich auch, super, ne? Und mit diesen goldenen Eier bestückt, geht er dann nach Afrika und sucht dann die Eva und zeugt den neuen Menschen, ne? Das war auch im ersten Teil schon so und im zweiten auch. Es geht immer darum, den neuen Menschen zu zeugen, ne? Den besseren, den friedlicheren Menschen und so weiter.
Und,
ja,
und das gelingt dem Achtzach.
Ich hoffe, dass es ihm gelingt, so, ne? Wir fangen im Oktober an. Er wird, wie gesagt, auf seinem Planet kriegt er die goldenen Eier von der Olympia. Dann wird er in Dubai wird er die Königin der Nacht treffen. Die werden
den Koloratursopran.
Genau, die
aus
werden,
der Zauberflöte.
Richtig. Aha. Und die werden dann helfen, aus dieser glänzenden, glitzernden Stadt dann wieder rauszufinden zur Natur. Da will er ja eigentlich hin. Muss aber vorher noch nach Ägypten gehen. Okay. Der Achtzach. Und in Ägypten wird er die Aida retten aus ägyptischer Gefangenschaft.
Weil
und
das Schiff da gestrandet ist, oder?
Ja, weil er dann mit der gemeinsam dann den Nil runterfährt nach Ägypten, nach Äthiopien. Und in Äthiopien beginnt dann die eigentliche Reise.
Und Äthiopien ist ja, wie wir wissen, die Wiege der Menschheit, ne?
Richtig. Darum will ja auch der Achtzach dahin und darum gehe ich auch nächstes Jahr im Januar. Wir springen zu viel, oder?
Nein, da kann man ruhig springen.
Okay, und im Januar bin ich dann auch mit dem Psychonaut in Äthiopien. Nämlich in Addis Abeba. Da sind Verhandlungen mit dem Nationalmuseum und mit 2, 3 Galerien, die den Psychonauten unbedingt sehen wollen.
Ah, toll. Da kann ich auch jetzt noch mal ein bisschen Fame einstreuen beim Thema Äthiopien und Wiege der Menschheit. Ich hatte in Berlin nämlich den letzten noch lebenden Neffen von Haile Selassie bei mir in der Show. Das ist nämlich ein Wirtschaftswissenschaftler. Das ist der Prinz Asfa Wossen Aserate. Und der Prinz Asfa Wossen Aserate hat halt in meiner Sendung auch gesprochen. Ne? Und das ist ein ganz bezaubernder Mann, der ist jetzt vielleicht 6, 77 und trägt immer so einen Dreiteiler mit Einstecktuch, ist ein bisschen konservativ, aber wunderbarer Mensch, ganz süß, egal.
Aber was für Gemeinsamkeiten, das wir haben, ne? Wir haben die Hörer sehen es ja nicht, aber wir haben beide ein gestreiftes, tolles T-Shirt an von der gleichen Marke.
So. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ja. Weil ich ja wirklich immer kurz vorher so überlege, kenne ich den gut genug? Ist der cool? Wie spricht der eigentlich? Ne? Mhm. So, wir haben uns ja immer mal kurz unterhalten oder so, aber eigentlich immer im Gruppenkontext. Und dann jetzt hier bei Steffi Stahl im Kämmerchen zu sitzen, um einen Podcast aufzunehmen, ne, ist ja nochmal eine andere Nummer. Und ich habe echt gedacht, ich weiß nicht. Ich wollte unbedingt das Bild haben, ehrlich gesagt, von dir. Weil ich wusste ja, ich krieg so eins. Und habe dann gedacht, dass du jemand seist, weil ich habe immer Vorurteile, allen Menschen gegenüber. Ich sage immer so, Schubladen offen lassen, aber ich habe welche, weißt du? Und habe gedacht, dass du so ein 80er-Jahre-Hengst bist, ne? Dass du irgendwie hier dicke Lippe, Expertise ablaberst, mir die Welt erklärst. Ne? Ich habe dich gar nicht für so ein, sag ich mal, so einen verschwurbelten Geschichtenerzähler gehalten. Da kannst du mal sehen. Ne?
Dann hoffe ich, dass ich das noch 40 Minuten gut durchhalte.
Das schaffst du, weil ich habe ja auch recherchiert, ich habe ja geguckt, ne, was findet man im Netz, verrückt. Ne? Und da habe ich gesehen, du bist quasi also aus der Pfalz gekommen, Heidelberg. Du bist nach Trier gekommen, als ich gerade weg war oder kurz davor, 90, ne, so. Dann hast du in Trier was gemacht?
Ja, das muss ich ganz kurz erzählen, die Geschichte. Ne? Also es war so, ich hatte die Umschulung, ich hatte einen Motorradunfall gehabt 1986, musste eine Umschulung machen und wollte eigentlich Fotograf werden, haben sie aber nicht genehmigt, damals das Arbeitsamt, weil zu schwer heben und so weiter, blieb also nur noch Jugend- und Heimerzieher. Gut, habe ich gedacht, dann mach halt mal Jugend- und Heimerzieher. Klingt ja cool. Hab aber 87, 88 intensivst angefangen zu fotografieren. Wollte unbedingt Modefotograf werden, wie alle. Wir wollten alle.
Weil's cool war mit den schönen Models.
Ja, nicht nur. Wir waren auch Peter Lindberg und Richard Edwitten und so. Das waren auch irgendwie unsere Stars und Mode war einfach cool. Ne? Auch die Mädchen vielleicht, bestimmt. War auch ein Grund. Und 1990 war ich in Heidelberg und hab mal drei Städte ausgesucht. Hamburg, Berlin oder Trier? Und ich weiß nicht, man soll das nicht, also ich bin auf alle, also ich weiß nicht warum, ein Freund von mir hat damals zu mir gesagt, der hat ja in der Nähe gewohnt, der hat die Ausbildung mit mir gemacht in Heidelberg und hat gemeint gehabt, ja in Trier gibt so ein cooles autonomes Jugendzentrum und ich muss mein Anerkennungsjahr machen und ich habe erfahren, dass es in Trier eine Modedesignschule gibt. Und dann bin ich halt leider 1990 nicht nach Hamburg und nicht nach Berlin. Wer weiß, was aus mir jetzt geworden wäre oder auch nicht geworden wäre. Aber lass mich noch eine Sache, noch schnell eine witzige Geschichte erzählen.
Und ganz kurz, das Jugendzentrum, das Tolle, wo du dein Praktikum gemacht hast, war demnach das Ex-Haus.
Das war das Ex-Haus, ne?
Anerkennungsjahr im Ex-Haus.
Anerkennungsjahr. Oh, es war eine coole Zeit, ne? Ja. Es war schon klasse. Ich habe zwar die Trierer nicht verstanden und die Trierer haben mich nicht verstanden. Gerade Trier Nord haben sie da so einen speziellen Dialekt, aber es war eine coole Zeit. Ich hatte mich dann so kurz nach dem Anerkennungsjahr dann selbstständig gemacht mit einem Laden Art und Action. Und damals war das schwer, es war eine geile, das war in der Neustraße. Früher gab's da der Tätowierladen, der einzige Tätowierladen. Kennst du auch noch?
Ja, ne? Ja.
Neustraße, jetzt ist, glaube ich, da so ein Teppichmaler drin. Der Ali heißt er, glaube ich. Mhm. Egal.
Ja.
Und da war mein Laden, Art und Action hieß der, und damals war das Problem, du konntest dann einfach ein Fotostudio aufmachen, wegen Handwerkskammer. Heute ist das alles viel lockerer.
Du musstest und so einen Meister haben, oder was?
Du musst einen Meister haben und so weiter und so weiter. Aber die Geschichte muss ich jetzt noch platzieren. Es war 91, 92. Ich wollte unbedingt Modefotograf werden und du hast ja Outfits gebraucht, hast ja eine Mappe gebraucht, so musst du ja Mappen damals machen. So.
Ja, zur Bewerbung, ne, an der
genau,
Hochschule.
Genau, und so. Nee, vor allen Dingen auch dann bei Agenturen. Ich wollte ja schon da irgendwie dann, also Hochschule war ja nicht drin bei mir. Und bin dann auf die FH gegangen, habe dann mit einer Professorin gesprochen, habe gesagt gehabt, könnte ich da mal vorsprechen und so. Und bin dann 92 dann an die FH zu den Modedesignerinnen gegangen. Da waren 20 Frauen und zwei Männer. und hatte.
Die da studiert haben.
Die da studiert haben in der Klasse. Mhm. Und hatte weiß-schwarze Westernstiefel an. Wow. 501er Levis und so ein Pepita-Jackett. So ein Harntritt-Jackett. Und hab dann gesagt, ja, hallo, ich bin der Stefan und so, und ich brauche ein paar Girls für ein paar Action-Fotos zu machen und so. Die haben mich angeguckt, wie wenn ich gerade vom Mond gefallen wäre. Die haben gesagt, was ist das denn hier, ne? Was ist das denn hier? Und wer da auch in der Klasse war, war deine Schwester.
Meine Schwester Uli.
Genau, die war auch in der Klasse gewesen, glaube ich.
Ja?
Denn ich hatte dann damals, da stand dann, ich bin dann raus. Also ja, war halt frustrierend, war es nett. Ich war da ziemlich schmerzerprobt schon. Und dann stand eine tolle, tolle Frau, so mit riesigen Augen da. Und das wurde dann später meine Freundin, ne, 3 Jahre. Mit der bin ich dann auch nach Köln gegangen. Ne?
Aber
so ging das dann in Trier los.
Ach ja, schräg. Ich habe, ich glaube, an der Modenschau 91 oder 92, das weiß ich nicht mehr, oder 90, war ich auch Model für einen Kumpel meiner Schwester. Und da haben die Jungs von der Basketball-TV, wie heißen die nochmal, die Trierer, ja, die haben damals Bundesliga gespielt mit James March und so, Bundesliga-Basketball-Jungs, Riesenschränke, haben mich auf einer Sänfte auf der Modenschau, Jahresmodenschau, reingetragen auf den Laufsteg.
Und als ich Braut hatte, oder?
Nee, als Freiheitsstatue.
Ach, schön.
Weil das Thema war New York und Leder. Weißt du, so viel Nebel, die Musik war damals Nina Hagen, New York, New York, die hatte gerade dieses Album draußen. So, also früher war nicht alles besser, aber es war schon geiler.
Also die Modenschauen waren cool da oben. So.
Ja.
Und die Partys im Ex-Haus waren
mega.
Klasse. Die schönsten Mädchen immer.
Ja, nee, Trier war auch echt ein guter Platz.
War ein guter Platz.
Auf jeden Fall. Es ist manchmal noch, aber nicht mehr so
breit. Aber die Zeiten haben sich ja generell geändert.
Ist einfach eine andere Welt.
Genau, das so hat es dann angefangen. Selbstständig geworden.
Art und
Action. Der Laden war bekannt, ne? Wie ein wilder Hund. Und dann, wie gesagt, genau. Und dann bin ich dann nach Köln 93, 94 nach Köln, 1,5 Jahre in Köln und dann hat es mit der Frau dann immer geklappt und ich bin mit 1000 Mark, 2 Koffern und 2 Kameras nach Luxemburg gezogen.
Gute Idee.
Am 2. Januar. Ich hatte damals eine Werbung für Spaghettis gemacht und die Dame, also eine Statistin, wo da dabei war, wo ich gebraucht habe.
Also ein Werbespot fürs Fernsehen?
Nee. Werbung, Fotowerbung.
Fotowerbung.
Und die Dame, wo damals dabei war, hat gemeint gehabt, komm doch nach Luxemburg, da wachsen noch die Champagnerflaschen an den Bäumen. Und dann habe ich gesagt, na gut, ne, 1000 Mark hab nur, ne, und 2 Kameras. Und habe dann angefangen, mich dann in Luxemburg so durchzuschlagen. Das ging natürlich nicht lange gut, so. Ich hatte zwar dann noch Werbung, ich habe die Direktion vom Auchan damals fotografiert.
Auchan ist ein Riesen, für alle, die es nicht wissen, ein Riesen Einkaufszentrum, in so ein Einkaufstempel. Das ist so wie in Amerika, größer, besser, teurer im Auchan. Das
genau,
ist wie ein Dom.
Ja.
Das Auchan.
Genau. Ne? Ist aber auch schön. Da gibt es riesige Fischtheke.
Fantastisch.
Und habe dann 96 aber auch dann auch angefangen, das erste Mal Kunst zu fotografieren. Ne? Also es ist schon, man muss das schon differenzieren zwischen einem Fotograf und einem Künstler, der dann auf Auslöser. Ich habe dann angefangen, konzeptionelle Arbeiten zu machen, indem ich über 100 Leute mit nackten Oberkörper im Schwarz-Weiß im Studio Holz hacken ließ. Ne?
Da kann ich mich dran erinnern, tatsächlich.
Wahnsinnige Arbeit, RTL kam damals alles.
Da
so. Das war wirklich wild so. Ne? Und das war so aufwendig damals, weil du hast ja keine Digitalkameras gehabt. Du musst ja alles entwickeln und Filme entwickeln. War auch wesentlich teurer, ja.
Ja, Wahnsinn. Also da kann ich mich dran erinnern. Diese Holzhackmenschen, oberkörperfrei.
Ja,
und
das war klasse.
In Schwarz-Weiß, ja.
Und hab natürlich, weil du das mich ja vorhin auch schon gefragt hast, hab aber dann bald auch anfangen müssen, als Erzieher zu arbeiten wieder so. Weil man die Kohle nicht,
Nee, aber überleg dir mal, ne, wenn man so soziale Sachen gelernt hat, aus welchem Grund auch immer, ne, dann gehst du nach Luxemburg, hast selber nur noch 1000 Öcken in der Tasche und zwei Köfferchen und fängst quasi bei null an im drittreichsten Land der Welt oder viertreichste ist es im Moment, glaube ich, und kommst du nicht weit und dann fängst du dort an, als Erzieher zu arbeiten, ne, als erzählt. Was war
das?
Das
war ganz witzig. Ne? Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte vorher war ich 3-4 Jahre selbstständiger Fotograf gewesen und es war klar, du hast immer die Mappe unterm Arm gehabt so, und bist dann gerade in Düsseldorf halt dann zu den Agenturen gelatscht. So, ne? Musst dann bei den, gerade bei den Damen, wo dann, wie heißt das, am Eingang, da musste man sich vorbeischlängeln, um zum Artdirektor dann zu kommen. Das war nicht so einfach, da gab es Tricks. Und dann stand dann auch ein Artdirektor auch mit Westernstiefeln da und Cowboyhüte. Düsseldorf war ganz wild damals, Anfang der 90er
noch. Ich kenne nur den Ratinger Hof in Düsseldorf.
Ja, das da ist was, aber mein. Das war auch wild, auf eine andere Art und Weise. Naja, wie auch immer. Und,
aber hier so Kö und Modefotografie und frühe 90er, klar.
Ja, und auch Ende 80er, die hatten richtig Geld gehabt, da ist es noch geflossen. Und ja gut, aber zurückzukommen nach Luxemburg, dann habe ich gedacht gehabt, so jetzt, da gab es ein Telefonbuch und da habe ich dann geguckt, was da alles an sozialen Einrichtungen ist.
In Düsseldorf?
Nein, in Luxemburg. In Luxemburg. Wir sind in Luxemburg gestern. Ja. Und bin da einfach hingelatscht, weil ich das ja so gekannt habe.
Von aus der Modefotografie.
Ne? Weißt du, ich hab da, bin und der erste Platz war das Jungenheim in Luxemburg, kam da um 3 Uhr hin. Und hab da geklingelt, ja, Tag, mein Name ist Sefrin. Ja, kommen Sie rein, setzen Sie sich nochmal dahin. Und dann, Sie sind ein bisschen spät. Ah, ja, warum, wie, was? Ich hab's gar nicht verstanden. Dann kam der Direktor und der Su-Direktor und dann hat sich herausgestellt, dass sich einer aus Trier beworben hat. Der kam aber nicht. Und dann haben sie mich genommen, ne? Haben sie gesagt, ja, wie ist es denn einfach hier reingekommen? Hab ich gesagt, ja klar, ne? Ich war das so. Und so habe ich dann die Stelle gekriegt, habe dann ein Jahr gearbeitet, dann wieder aufgehört, wieder als Fotograf gearbeitet.
In Luxemburg, ja, also, ja. Aber Jungenheim, das war ein Heim für allein aufwachsende Jungs, oder?
Das war, genau, es hieß Jungenheim, jetzt haben sie, glaube ich, auch gemischte Gruppen, aber damals waren es nur Jungs zwischen 15 und 19. Anstrengend.
Ne? Klar, anstrengend. Also, aber Respekt.
Heavy, ne? Heavy Kids, so, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht und habe mich so nach Köln gesehen, ne? Damals war das zwar in Esch, wo ich gearbeitet hatte, und Esch war grau.
In Esch als Z.
Esch als Z war grau.
Ja,
damals.
Das stimmt.
Ganz
ist heute
schlimm.
Noch ein bisschen.
Ja, heute bemühen sich.
Aber heute immer. Mag man es ja. Das
sie
ist so ein bisschen Patina.
So ein bisschen so, ne? So, ja. Ja, und dann blieb ich 15 Jahre in Luxemburg und ich habe es geliebt. Ich habe Luxemburg wirklich geliebt. Ich habe ein paar Mal dann die Stellen gewechselt, dann wieder eine halbe Stelle, weil ich wieder mehr als Fotograf arbeiten wollte. Der Traum war ja nicht ausgeträumt. Aber es ist einfach ohne finanzielle Unterstützung von Eltern, von Ehepartner oder sonst was, ist das so schwer. Wie auch immer. Und ich habe dann auch ein paar Mal die Stelle gewechselt und irgendwann habe ich dann, ich glaube 2000, eine Stelle gekriegt in den Reso-Häusern. Das sind Reso-Sozialisationshäuser, wo Leute vom Obdachlosenheim in dieses Haus kommen. Das war so ein 6 oder 7 Familienhaus, also wo 6, 7 Zimmer drin waren. Und dann hat man auch noch so 10, 15 Leute dann gehabt, so die man dann noch außerhalb betreut hat, die schon gewohnt haben. Bedingung war für die Menschen, dass sie von der Therapie kommen, beziehungsweise auf dem zweiten Arbeitsmarkt arbeiten. Ne? Mhm. Das habe ich 4 Jahre gemacht und habe
in Deutschland heißt es, glaube ich, übrigens Übergangswohnheim.
Übergang, ja, ja so. Ja. Also, habe das dann 4 Jahre gemacht, aber ja, Sozialarbeiter, Erzieher ist so eine Sache für sich so. Ne? Mhm. Ich habe da auch irgendwie federn lassen müssen, ne? Was Distanz und Nähe angeht. Ja. Du kennst das auch.
Auf jeden Fall.
Und man kommt natürlich auch schnell in so ein Helfer-Syndrom da rein, ob man will oder nicht. Wenn man dann auch Borderline-Frauen hat, meistens sind es Frauen, wo Borderline haben, die wickeln dich dann dermaßen um den Finger.
Ja, klar.
Und ja, und dann bin ich entlassen worden, weil ich Fehler gemacht habe. Und hatte dann fast ein Jahr lang Arbeitslosengeld in Luxemburg gekriegt und es war auch dann schwer, wenn du in Luxemburg entlassen wirst, so, das ist schwer, da nochmal Fuß zu fassen. Mhm. Weil dich ja jeder kennt, weil jeder anruft.
Weil es ja so übersichtlich ist.
Weißt du so, ne? So. Und wenn du dich da irgendwo bewirbst. Und dann gab es eine Annonce in der Zeitung, Esch als Z sucht Aktion Hiva, also Winteraktion. Mhm. Das gibt's, glaube ich, in ganz Europa, dass bei einem gewissen Gradzahl, ob es jetzt 0 oder plus 5 Grad
ist. Kältehilfe.
Genau, dass Leute dann nicht draußen übernachten. Und dann habe ich mich beworben und man hat mich ja da schon gekannt und hatte dann im Polizeipräsidium in Esch als Z, in dem alten Polizeipräsidium, das war ein uraltes Ding mit so hohe Decke, eine Stelle für 4 Monate gekriegt. Ne? Mhm. Wir hatten 16 Obdachlose und ich hatte dann zur Hilfe ein junges Mädel, die gerade aus der Schule kam, eine Erzieherin. Mhm. Mhm. Und wir hatten immer eine Arbeitszeit von 7 bis 10 und dann wieder Pause.
Von morgens 7 bis 10.
10 und dann von 5 bis 10 Uhr abends.
Oh, krasse Arbeitszeit.
Das war krass, aber ich muss da einfach wieder reinkommen, so, weißt du, ich muss da, ne, und dann, und in der Nachtzeit waren Securities. Und dann 4 Monate habe ich angefangen, die Türen zu öffnen, weil das Haus war groß, das war also ein Polizeipräsidium in Esch als Z. Das war so groß. Und da habe ich schon geguckt, ah, da könnte man aber auch noch jemand hinlegen und da könnte man auch noch jemand hinlegen. Also ich war natürlich Anarchist, ne, schlussendlich so. Ne?
Ja.
Und am Schluss waren wir 35 bis 40 Leute, wo da am 31., also wo die Aktion Hiva dann beendet worden, also wo beendet werden sollte, waren wir 40 Obdachlose und dann konnte die Stadt Esch als Z dann einfach diese Hütte nicht zumachen. Das wäre ein Politikum gewesen. Also haben sie gesagt, hab gut, Sefrin, dann mach halt weiter. Ne? Und das war natürlich mein Glück.
Wie toll.
Und dann hieß es dann, okay, du wirst hier der Leiter, temporär, noch 1,5 Jahre. Also wir machen dann noch einen Vertrag oder 1,5 Jahre war das, genau. Mehr konnten sie mir nicht anbieten. Und ich habe 4, 5 junge Erzieher gekriegt und dann haben wir die Bude geschmissen. So.
Wie toll.
Das war klasse. Das war wild. Und dann hieß es dann, wir haben da so einen Flyer gemacht. So. Und also es hat sich quasi etabliert. Es gibt auch ein toller Zeitungsartikel mit mir, mit der Frau Jakobs damals. Das war damals die Edukations-, also die Erziehungsministerin gewesen, wo ich am Rednerpult stehe. Ich will eine Teestube.
Geil.
Ein großes im Tageblatt und im Wort stand das dann da drin.
Luxemburger Wort und Luxemburger Wort. Tageblatt. Das ist sowas Ähnliches wie der Trierische Volksfreund für Luxemburg.
Genau. Und dann wollte ich dann halt die Teestube, weil das Problem halt, die Leute waren dann die mussten um 10 Uhr raus. Ne? Also die Obdachlosen. Und
so,
am 5 waren sie wieder da. Aber wenn es kalt war, dann haben sie da gekocht. Und eine Teestube ist natürlich dann einfach
also
viel vorteilhafter.
Also dass sie quasi sich die Betten teilen, dass sie Schichten schlafen können, nee, und aber drin sind.
Ja, Teestube wäre ein separater Raum gewesen, wo sie dann auch Schach spielen können. Oder
socializen.
Genau, ja. Ne? Und nicht draußen sitzen.
Wichtig.
So, ne?
Ja, wie toll, wie schön.
Das war spannend, da war 1,5 Jahr kein Urlaub gemacht. Ne? Ich war mit den Nerven total am Ende gewesen. Und
aber sinnvolle Arbeit, wie toll.
Absolut, ne? Ja. Absolut. Ne?
Und wie schön vor allen Dingen diese Kombination. Also ne, ich stelle mir jetzt gerade den Stefan Sefrin mit den Schlangenleder-Westernstiefel vor an der Mode-FH und Babys und dicker Brille und hast du nicht gesehen, auf dicke Hose machend, ne? Und dann aber als Sozialarbeiter gestrandet, der aber so ein Projekt da reißt.
Und daneben bei immer noch Kunst gemacht.
Ja, geil.
Immer noch Kunst gemacht. Dann wieder arbeitslos gewesen, weil der Vertrag nicht verlängert worden ist. Dann nimmer reingekommen, dann in den Kindergarten gekommen.
Dann warst du Kindererzieher oder was im auch?
Dann hatte ich
alles
dann,
in Luxemburg.
Alles hin. Da habe ich dann wieder irgendwie, bin ich dann entlassen worden in Luxemburg, so. Und es war, die Matratze hat gebrannt. Es war eine Katastrophe in dem Obdachlosenheim. Wir haben einfach, ich war mit den Nerven am Ende. man macht Fehler, ist ja okay, ne? Und dann wusste ich, dass ich also da im Adultenbereich, im Erwachsenenbereich da keine Chance mehr habe. Und ich war damals mit einer
Frau. Aber hast du Französisch gut gesprochen oder Luxemburgisch?
Oh, einigermaßen. Luxemburg kann ich ziemlich gut, ne? Meine Tochter ist ja Luxemburgerin. Also Luxemburg läuft gut, so Französisch schlage ich mich so durch, ne? Okay. Also ich verstehe alles und die Leute verstehen auch das meiste, wenn ich dann erzähle. Ja, und dann war ich dann 5 Jahre, dann hieß es dann Männer für den Kindergarten.
Gute Idee, und richtiger
dann,
Gedanke.
Und dann war ich 5 Jahre noch im Kindergarten, 6 Jahre im Kindergarten. Und das war eine wunderbare Zeit.
Das hat dir Spaß gemacht.
Es war alles irgendwie gut. Also Kinderheim ist Limit, finde ich. Es ist schlimmer wie Obdachlosen. Ne?
Finde ich auch.
Weil es so frustrierend ist, weil sie keine Lobby haben, die Kids. Mhm. Ne? Die Eltern sind ja meistens auch Sozialhilfeempfänger und aus dem Milieu. Weißt du, bei Behinderten ist das was anderes. Der Rechtsanwalt, der Arzt hat auch ein behindertes Kind. Da gibt es eine ganz andere Lobby. Aber in den Kinderheimen eben halt nicht so. Ne? Und das war oft frustrierend. Aber Kindergarten, fantastisch. Wunderschön.
Ach, schön. Ja, guck, also ich habe ja gesagt, ob bei der Lust, also Künstler wollen ja immer nie über die andere Seite reden. Ne? Stimmt wieder nicht, wieder falsch. Herrlich. Jetzt gucke ich mal, was ich mir noch alles aufgeschrieben habe. Ich bin so überrascht. Apropos Luxemburg, bleiben wir doch noch kurz bei Luxemburg. Ich war am Sonntag von der Woche, egal. Ich war in Klausen in der Wallfahrtskirche und da hat der Jean Asselborn gesprochen. Bist du dem in Luxemburg irgendwie begegnet?
Den habe ich mal getroffen. Ein Freund von mir war Maler, der ist jetzt aber auch schon in Spanien, den Nico. Und der hat mir der Herr Asselborn mal vorgestellt, das war Anfang der 2000er im Niklos-Eck. Also alle Luxemburger, die jetzt zuhören, das Niklos-Eck war das Loch überhaupt. Das war die Kneipe, ne? Leider steht jetzt eine Bank drauf, ne?
Oh, fies.
Aber das war wirklich, da bist du reingekommen und da war der Asselborn. Da ist mal reingekommen und wusste, da kommst du nicht heil raus. Es gab ein paar richtig coole Kneipen in Luxemburg. Ne? Aber
und
in
da
Trier
war
ja auch,
der
ne?
Asselborn.
Und da war der Asselborn auch. Und Nico hat ihn gekannt. Das ist ja recht einfach, einen Minister zu treffen, ne? Ich hatte auch mal für einen Staatssekretär für die Dillenburg, der auch sehr bekannt in Luxemburg, Jean-Pierre Dillenburg, mit dem habe ich immer was haben wir fotografiert gehabt? Tischdekorationen fotografiert. Ne?
Okay.
Der hat dann immer an Weihnachten, an Ostern, aber opulente Tischdekorationen gemacht. So, wir hatten auch fürs Rote Kreuz damals einen Kalender gemacht mit nackten Männern.
Ich glaube, davon habe ich auch mal was gesehen.
Ja, das war
ist
auch
mit Sicherheit
schön, ja.
Auch in Trier irgendwo
rumgereicht
worden.
Ja, kann sein. Ne? Ich weiß das nicht alles.
Doch,
so,
doch,
ne?
doch, doch.
War oft danach in der Zeitung und im Fernsehen.
Ja, ja, im Fernsehen. Ach, geil. So, und jetzt bist du aber wieder in Trier. Jetzt hatte ich der Psychonaut hing, als ich meine erste Lesung hatte da in der Galerie. Und wir sehen ja auch dann im Foto ein Werk davon. Ihr könnt euch mal das angucken. Stefan Seffrin, der Psychonaut, kann man googeln, ne? Genau, und das heißt, der Psychonaut, was jetzt ist, ist Teil 2 und Teil 3 kommt dann mit
Achtzach. Genau, Achtzach. Ich erzähle vielleicht von der Zeit so, als ich dann leider Gottes aus Luxemburg weg musste.
Ja.
Ne? Wann bin ich denn dann zurück? Vor 15 Jahren ungefähr, genau 2009, 2010, bin ich in die Eifel gezogen, weil es finanziell nicht mehr geklappt hat in Luxemburg. Also finanziell einfach, für meine Tochter ein Zimmer gebraucht und so weiter. Und Luxemburg ist einfach immens teuer, die
Mieten.
Und
deine Tochter wohnt in Luxemburg?
Das ist auch eine Luxemburgerin, ja. Und hab mir dann in der Eifel ein Haus gekauft.
Aber ein Haus gekauft?
Ja, für 25.000 Euro.
Okay, das geht in der Eifel noch, ja?
Das ging, das wird es auch jetzt
noch nicht. Jetzt auch nicht mehr, ne?
Och, ich glaube schon, dass man da noch, ne? Wer will denn da wohnen, ne?
Naja gut, aber die Eifel, wenn man sagt, ich bin jetzt 50 plus oder ich gehe auf die 60, ne? Und ich brauche einen Rückzugsraum. Mit der Eifel bist du ja ziemlich nah an Köln.
Ich würde es keinem empfehlen, nee. Also wenn er 50 plus ist, in die Eifel zu ziehen. Ich würde es vielleicht 30-Jährigen empfehlen mit zwei Kindern, Katze und Hund. Aber wenn du 50, 60 bist, so ich merke, ich bin jetzt 61, werde dann noch 2 Jahre leben und dann gehe ich von Deutsch-Sibirien endlich weg. Weil einfach, du musst immer fahren. Du hast kein Kino, du hast kein Theater, du hast kein kulturelles Leben, du hast keine Kneipen. Es ist grau. Grauenhaft, ne? Das ist ganz
Eifel.
Schlimm.
Aber du empfiehlst es ja den Hipster. Die Hipster sollen in die Eifel
Doch,
ziehen.
Doch, das ist auch gut so. Ne? Da gibt es auch jede Menge, glaube ich, davon. Aber die sind überall verstreut. Ne? Auf alle Fälle habe ich dann eine Zeit lang gebraucht, so wieder Fuß zu fassen. Und
Das Dorf heißt?
Pick-Liese. Ein schönes Dorf.
Pick-Liese.
Pick-Liese, der Name ist auch klasse.
Pick-Liesen.
Ja, ja. Und aber jetzt nochmal zurück zu Trier zu kommen. Ja. So, ne? Ich hatte dann, als ich in Luxemburg so 2002 bis 2007, 2008, habe ich richtig Karriere gemacht, auch als Fotograf, parallel als Künstler. Es ging also richtig gut. Ich hatte 2, 3 Galerien gehabt, es lief. Ne? Es war toll, aber ich musste dann halt auch, wie gesagt, dann weg. 2009, 2010, habe dann 3, 4 Jahre gebraucht, um das Haus irgendwie dann zu renovieren und dann irgendwie dann mich dann neu zu orientieren. Und hab dann das Buch gemacht, Der Psychonaut 1.
Was das erste, das erste. Das deutlich härter ist, finde ich. Also,
hast du es gesehen schon?
Ja,
mal?
Marc hat es mir gezeigt.
Ja, es ist wilder.
Es
ne?
ist wilder.
Und das ist, also viele finden es klar, weil ich kann es schwer beurteilen.
Sorry fürs Reingrätschen, Leute. Ich bin die KI-Simi. Bevor es weitergeht, muss ich Werbung machen. Dazwischen brauch dich. Wenn du willst, dass dieser Podcast weiter wächst, laut bleibt und seinen Charme nicht nur in Trier versprüht, dann werde Dazwischen Unterstützerin. Erhalte exklusive Episoden, Fame durch Erwähnung im Abspann und Einladungen zu Dazwischenveranstaltungen. Werde Teil von Dazwischen und hilf mit, diesen besonderen Raum für alles Dazwischen offen zu halten. Details auf dazwischen.podigy.io.
Ich kann meine Arbeiten sowieso schwer.
Ich finde es als Start, wenn man den Psychonaut als Prozess begreift, ne? Also weil erstmal findet man es ästhetisch, man kann sich einfach in die Bude hängen und jeder denkt, geil, dieser Typ da in dem Feld oder der Typ an den Orten, wie geil, ne? So, es ist einfach ästhetisch, ohne den Hintergrund zu wissen auch, ne? Kann man sich schön in die Bude hängen, hat man ein Gespräch, ne? So, aber es ist ja mehr als das. Es ist ja quasi, der Psychonaut hat ja eine Vision. Ne? Und es ist ja so wie so eine Dreier-Geschichte. Ne? Der erste Psychonaut ist eben dieser härtere, sage ich mal, härter würde ich sagen. Dann kenne ich jetzt den zweiten Psychonaut, der ist der buntere auf jeden Fall, der buntere, der entspanntere vielleicht. Und jetzt kommt dieses Arzach,
und ich denke, dass der dritte so eine Mischung aus 1 und 2 wird. Mhm. Und wenn man das mal so stilistisch so irgendwie dann betrachten will. Genau. Und was auch wichtig ist, so dass man, und das hat der Dr. Kammel, der Generaldirektor vom Bayerischen Nationalmuseum, dem ich das Buch dann, das erste dann jetzt im Frühjahr geschenkt habe, gesagt, jetzt verstehe ich sehr viel, hat er gemeint gehabt. Ne?
Wie sind die auf dich gekommen?
Das wollte ich gerade erzählen.
Ja,
ne?
Weil München, du plötzlich lange Zeit hier nix und versucht so, ne? Und dann plötzlich München im, wie heißt das Museum?
Bayerischen Nationalmuseum.
Im Bayerischen Nationalmuseum. Das ist ja wie, plötzlich bist du ein Dinosaurier, den man ins Museum stellt. Ja? So, nee, weißt du, wie ich meine? Das
genau.
ist ja schon erste Adresse.
Genau.
Wie kam das genau?
Also, wie gesagt, 2000 in Luxemburg ist meine Karriere ganz gut durchgestattet, so bin danach in die Eifel gezogen.
Als Künstler, Entschuldigung, oder als Musiker?
Genau, als Künstler. Ne? Und 2015 bis 2017 Psychonaut 1 gemacht, 2018 mich dann erstmal wieder rausgewagt, eine Ausstellung zu machen, beziehungsweise in die Tufa mit 3 Bildern hing ich dann da und da hat mich der Marc Kahlbusch entdeckt. Galerienetzwerk.
Okay.
Also die Kreise schließen sich langsam und der hat mich damals da entdeckt, hat dann gemeint, Stefan, komm mal vorbei und so weiter, hat dann 2019 die erste Einzelausstellung für mich organisiert gehabt, so, und die waren voller Erfolg und dann habe ich gedacht, ach schön, jetzt machen wir ein bisschen weiter so, 2020 und es wird immer mehr Ausstellungen, so, es lief immer besser. 2022 hatte ich in Ischenhausen, das ist bei Augsburg, im Bayerischen Schulmuseum eine Ausstellung gehabt und den zweiten Preis gemacht. Und bei die Ausstellung waren drei Bilder vom Psychonauten, der war ja dann schon im Prozess. Und 22. Oktober war Finissage, ich kam dahin, die Frau Hau meinte, ja schön, dass Herr Frind, dass Sie da sind und so weiter, ja zweiter Preis sowieso gemacht und hat sie gemeint, hat sie der Dr. Kammel denn schon erreicht? Dann habe ich gesagt, nee, wer ist denn der Dr. Kammel? Und ich dachte, kauft bestimmt jetzt noch ein Bild oder so.
Geil, Doktor, kauf ein Bild.
Ja, ja, natürlich so. Ne?
Ja, klar.
Und habe aber nicht gefragt, ob er eins will. Ne? Und ich sage, wer ist denn das überhaupt? Das meint, ach so, ja, das ist mein Chef, der Generaldirektor vom Bayerischen Nationalmuseum. Der ist da vor ihren Bildern rumgesprungen, wie es Rumpelstilz hier. Ne? Wow, habe ich, um Gottes Willen. Und darf ich denn dann mal kontaktieren? Ne? Kann ich ihm das sagen? Muss ich ja fragen. Ne? Und das meinte, ja, fragen Sie denn ruhig. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und dann hat er gemeint, ja, Herr Seferin, hat mir gut gefallen. Wir könnten uns ja mal treffen und so weiter. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, so 1-2 Monate. Und dann hatte ich 23 im Januar eine Einladung nach Venedig auf die
Biennale.
Biennale hieß es nicht, wie hieß es denn? Sowas Ähnliches so, ne?
Die kleine Biennale in Venedig, 23, Kunstausstellung.
Ja, es war eine riesige Kunstausstellung, so, ne? Art Laguna hieße, ne?
Art Laguna.
Art Laguna, ne? In dem Arsenal, wo auch die Biennale ist, ne? Mhm. Und da hatte ich dann eine Einladung gekriegt, so, und die hatten von 20.000 Bewerbern 200 ausgesucht. Ich durfte mit einem Bild auch dabei sein, wow. Mit dem Psychonautenbild. Es war eine große Ehre. Und die hatten auch für jeden Künstler dann eine eigene Webseite gebaut. Und den Link habe ich dann dem Dr. Kammel geschickt,
ja,
ne?
Super.
Klar, manchmal laufen die Dinge dann einfach auch zusammen. Wir hatten uns dann 23. März getroffen, der Kammel und ich, und der hat gemeint gehabt, ja, Herr Seferin, wir verstauben hier so langsam vom Mittelalter bis zum Art Deco und wir brauchen junge Leute, wo hier reingehen und ihr Projekt wäre genau das Richtige dafür. Und er würde gern die Bilder dann zwischen den alten
Schinken zwischen die dann, alten Meister.
Genau, wird er die dann gern.
Wie geil auch für den Psychonauten.
Natürlich.
Dass
ne?
der zwischen denen unterwegs sein kann. Auch als in seinem Auftrag, ne? Ist es ja auch für den Psychonauten richtig.
Genau. Oh, und cool. So ging das dann so ein paar Mal hin und her. Ich bin ein paar Mal nach München gefahren und so weiter. Und irgendwann dann nach dem zweiten oder dritten Treffen hat er gemeint, Herr Seferin, das wird nichts. Ach Gott. Ich habe gesagt, ja, wie wird nichts? Hat er gemeint, wir können da unten ihre Sachen da nicht. Erstens mal sind ihre Bilder zu groß, dann können wir nicht an die Wand bohren, weil alles irgendwie denkmalgeschützt ist und nach dem Krieg sowieso so schlecht wieder aufgebaut worden ist. Da fallen uns die Dübel auf der Wand. Stellwände ist auch schlecht, hat er gemeint, ist sowieso schon so eng und mir ist wirklich schon die Klappe runtergefallen mit meinem Assistent zusammen, mit dem Toni. Ach Gott, hat er gemeint, aber ich hätte da noch was für Sie. Wir könnten eine Sonderausstellung machen mit dem Psychonauten. Aha, habe ich gesagt, gut. Ja, und dann habe ich dann später so als Witz, wenn ich dann Leuten erzählt habe, wo ich da hänge, ne, du kommst dann rein, diese große Tür da vom Bayerischen Nationalmuseum, eine große Marmortreppe und ja, wo ist denn der Seferin, der Psychonaut? Ja, da gehen sie da hoch, da hin ans Klo vorbei und so weiter. Nee, so war's nicht, ne? Du bist da einmal, zweimal die Treppe hoch und die zweite Etage, Flügeltür auf und da waren zwei riesige Räume.
Voll mit
also Simi, das war das Beste, toll. Was man als Künstler auch kriegen kann. 4 Monate ging die Ausstellung.
Toll.
Und ich muss noch ein bisschen angeben, ist das okay?
Nein, mach das. Nee, du gibst nicht an.
Ja?
Du freust dich und du hast ja auch deine Niederlagen hier präsentiert. Ey, hallo, lass alle sich jetzt mit freuen. Flügeltür auf für den großen Sefrin. Ich bitte darum.
Und dann war im Januar, also wir hatten da ein paar Veranstaltungen. Mein Freund Professor Deiber hat dann einmal eine Rede gehalten, dann auch so einen Vortrag gehalten. Und ich hatte 2x Künstlergespräch gehabt. So im Januar kam ich dahin und dann meinte dann die Frau Pau, oder ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Pressesprecherin, hat sie gemeint gehabt, Herr Sefrin, ja, wir haben normalerweise ja so Gästebücher bei Sonderausstellungen und so, ne, da sind dann so 3-4 Seiten da drin, aber es ist jetzt voll. Ne, es ist voll geschrieben, wir legen jetzt kein neues mehr dahin, ne, hat sie gemeint gehabt.
Ach, wie schön.
Und dann stand, und hat man das dann so durchgeblättert und ganz viel, ja, super Ausstellung, bla, bla, bla. Und einer hat geschrieben, das muss man auch zur Wahrheit sagen, hat geschrieben, ja, also das Bayerische Nationalmuseum ist ja so toll mit den alten Sammlungen und so. Warum so eine unnütze Ausstellung? Waren Traditionalist, ne?
Ja, ja.
Also, ne? Und insgesamt über 30.000 Leute haben diese Ausstellung gesehen.
Oh, wow.
Ziemlich, über 30.000.
Geil, freut
das
mich.
Das ist natürlich schon eine Hausmarke.
Und ich habe jetzt, einen echten Sefrin, hallo. Ha, ja. Geil.
Ja, und er wandert ja jetzt noch, ne? Aachen, ja. Nächstes Jahr eine Ausstellung, also eine Einzelausstellung und halt dann noch in Addis Abeba, dann in
so Wiege der Menschheit.
Genau. Da freue ich mich auch sehr, ne? Die werden ganz schön gucken da unten, ne?
Gibt's eigentlich auch eine Psychonautin, hatte ich mir noch aufgeschrieben.
Ja, es war immer mal so eine Überlegung, ne, ob es eine Psychonautin gibt. So. Und es war auch dann eine Überlegung, den Psychonauten dann geschlechtsneutral zu machen. So, ne.
Dass sich alle angesprochen fühlen.
Dass sich alle angesprochen ja. fühlen. Das ist halt jetzt, ich sage auch wirklich leider nicht ganz so. Ne. Er ist halt ein Mann und ich denke, ich kann halt auch eigentlich nur so wie ein Mann denken, weil ich ein Mann bin. Darum sind meine Helden halt auch Schriftsteller können. Das heißt nicht, dass ich keine Empathie habe für Frauen.
Das glaube ich auch.
Frauen reinversetzen kann. Aber aber die Frauen sind ja auch präsent, gerade im. Die Frauen gewinnen immer bei mir in meinen Büchern und im dritten sind ja nur Frauen, ne? Die Olympia, die Aida
ja,
und die Königin der Nacht, die eigentlich den Psychonaut an die Hand führen, was die Frauen ja.
Die dem Psychonauten zeigen, wo er die
oder
Lösungen
Azach.
Findet.
Genau, oder ja. Azach oder sonst wer.
Ah, ja,
ob er jetzt Azach
ja.
heißt, genau. Das weiß ich nicht. Vielleicht heißt er auch Psychonaut 3. Das sind immer noch so, und da wird noch gefeilt. Aber die Frauen halten natürlich dann die Männer, führen die Männer dann oft.
Ja, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ein Mensch, der vom heiligen Pilz gegessen hat. Jetzt mal ohne Scheiß. Hast du schon mal, also ich habe Pilzerfahrung. Ich habe schon mal, ich weiß nicht, lass es Mitte der 90er war, Pilze essen irgendwie der Hit. Und ich habe wirklich eine Erfahrung gemacht und danach habe ich das nicht mehr weiter betrieben, weil ich sonst Angst hatte, hängen zu bleiben im Dazwischen. Ich finde das Dazwischen besuche ich ja gern, aber ich will da so selten, so ungern hängen bleiben. Und meine Erfahrung war die, dass mein Mitbewohner so Pilze, so klein, also es sah wirklich aus wie so Champignons, kleingeschnitten, mitbrachte und sagt, das probieren wir jetzt aus. Und ich dachte, okay, wir sind zu Hause, wir sitzen bei uns in der Küche. Die Küche war so zwischen den beiden Zimmern. Ne? Wir saßen in der Küche und haben die Pilze einfach so kleingeschnittene gekaut. Schmeckte ganz fies, bitter und giftig. Und ich merkte dann irgendwann so, ach, jetzt schöne Musik hören, wäre doch herrlich. Bin dann zu mir in mein Zimmer, habe mich so vor mein CD-Regal damals noch gehockt und habe so überlegt, was ich jetzt hören will. Während ich mein Regal durchforste, denke ich, verrückt, hinter mir sitzt ein Riesenkäfer, also menschengroß. Ein Riesenkäfer sitzt einfach so, wie so ein Maikäfer, aber riesengroß, sitzt in meiner Zimmerecke und guckt mich an.
Du hast die Verwandlung vorher gelesen, oder?
Nee, ich habe mein Abitur über die Verwandlung gemacht. Keine Ahnung, vielleicht wurde das, das war die einzig gute Note in meinem Abitur. Und ich habe dann irgendwie, geh zurück zu meinem Mitbewohner Udo in die Küche, der ja auch einen Pilz genommen hatte, setz mich hin, sag erstmal nichts. Dann sagt er zu mir, krass, oder? Hast du auch gerade den Käfer gesehen? Und da habe ich gedacht, oh, das ist, da muss ich aufpassen. und habe auch nie wieder Pilze, also immer wenn es Pilze gab in den 90ern, habe ich gesagt, nein, danke.
Ja, also Timothy Leary sagt natürlich Set und Setting. Ne? Also ganz klar, dein Setting muss stimmen, so wo du was machst.
Immer.
Ne? Du kannst das nicht so in Diskotheken machen, wie das junge Leute machen. Ich würde auch generell jedem empfehlen, einen Psychonautenausweis, so wie ein Führerschein, sollte man vielleicht auch einen Drogenausweis nehmen. So, wenn man schon, und wir Menschen haben ja all das Bedürfnis auf Rausch.
Rausch ist auch eine wichtige Angelegenheit.
Absolut,
immer.
Ne? Aber da sollte man schon Acht geben. Und wie gesagt, auch man muss auch innerlich stabil sein. Oder, oder man will halt dann vielleicht gerade was bearbeiten, aber das ist dann eher für Fortgeschrittene, wo das
und
dann
da macht. Ist dann aber auch ein Psychologe dabei. Fast hätte ich Psychopath gesagt.
Ja, bei mir, ich mache ja auch so Dinge da, was
in der Eifel,
was ich da auch übernehme. Aber was halt jetzt nochmal so zum Sozialarbeiter zurückzukommen, schade ist, dass psychoaktive Substanzen einfach nicht mehr in der Psychiatrie und in der Psychologie eingesetzt werden. Mhm. Du kommst da also in einer Sitzung schon ganz, ganz tief rein.
Absolut.
Anders da brauchst du da 20 Mal, bis der oder die sich dann öffnet. Ne?
Ja, und reines MDMA, machen wir uns mal nichts vor, das wurde ja früher auch tatsächlich als Antidepressivum benutzt. Und ich glaube ja, dass diese ganze Sache mit den Psychosubstanzen, dass die keiner wollte, weil die Pharmaindustrie zu stark war schon zu früh. Und ich glaube, dass es jetzt auch nochmal eine andere Geschichte ist. Und ich glaube, dass es jetzt auch mehr zum Einsatz kommt bei seelischen Erkrankungen mit psychoaktiven Substanzen. Ich glaube, da ist die Forschung schon weiter. Ich kenne mich da im Detail nicht aus, aber ich weiß noch, dass auch in den 90ern, lieber Bernd, ich grüße dich, wenn du noch lebst, hatten auch Freunde zum Beispiel von mir so, die Ernährungs- und Haushaltstechnik studiert hatten, die lebensmittelchemisch ein bisschen Ahnung hatten. Die haben auch oft sich dafür eingesetzt, dass eben in der Psychoabteilung die Dinge zum Gesunden eingesetzt werden. Ne? Also kann ich mich echt erinnern, da gab es viele Bestrebungen. Weiß ich jetzt nicht, wie
Mitte der 60er Jahre wurde
da
noch
wurde
LSD als also ganz klar von Ivan Goll hieß er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt einen Psychiater eingesetzt. Aber Timothy Leary hat's.
Timothy Leary. Timothy Leary, aber er kann als Pfälzer das TH nicht aussprechen.
Hat es dann natürlich dann übertrieben und die amerikanische Gesellschaft und auch der Staat hat es einfach nicht akzeptieren können, ne? Dass die Leute.
Das hat denen Angst gemacht.
Das hat denen generell macht, glaube ich, dem Staat immer irgendwie Open Mind Angst. Ne?
Ja klar. Es ist ja auch besser, das Volk hat Angst, als dass die Politik Angst hat.
Richtig, ne?
So, ne? Genau. Weil ein Volk mit Angst kann man ja ganz gut bearbeiten. Das kann man gut in die Spur bringen.
Ja, und darum würde ich das auch nicht jedem empfehlen, ne? Also ich denke, der Großteil der Menschen hat einfach Angst vor allen möglichen Dingen, so, ne? Und darum sollten sie besser mit psychoaktiven Substanzen aufhören, ihren Wein trinken, ihren Bier trinken und dann hoffentlich auch friedlich sein dementsprechend.
Genau. Ne? Wobei, ja, egal. Gut, da würden wir jetzt noch einen riesen Drogendings aufmachen. Was steht als nächstes an, Stefan?
Ja, eben der Azach steht an, so dann noch Blut und Pisse.
Was ist denn da?
Blut und Pisse hatte ich vor 2 Jahren mal, also es sind ja mehrere Projekte, wo man dann so parallel laufen lässt, so hatte ich auf der D-Art ausgestellt und so knapp an einem Preis vorbeigeschrammelt.
D-Art, was ist das?
An der Düsseldorf 8, ne? Ah. D-Art, tolle, tolle Ausstellung, ne? Und da habe ich das erste Mal, ich hänge Menschen auf im Studio, also das heißt dann bei mir in der Scheuer, die werden dann aufgehangen.
In der Scheune in der Eifel heißt
genau,
das.
Genau, also in der Scheuer. In der Scheuer, ne? Ist das richtig?
Scheune.
Scheune, Scheuer?
Scheuer, also ich verstehe Scheuer,
ja,
aber
oder
jemand
im
in
Studio, das ist halt dann so ein umgebautes Ding da.
Also
ne?
Du hast eine Scheune zum Fotostudio
genau,
in der Eifel
umgebaut.
Ne?
Genau.
Ah.
Und da werden die Leute aufgehangen. Allerdings aufgehangen heißt jetzt nicht mit dem Hals aufgehangen, sondern die, ich habe da so eine Vorrichtung, die gehen in einen Rettungsring. Ne? Und dann können sie sich dann mit den Armen und Ellenbogen abstützen, weil ich nur ab Nabel nach unten fotografiere. Ja, also die werden dann mit so einem elektrischen Kran dann hochgefahren und die hängen dann so 30 Zentimeter über dem Boden, ein weißer Hintergrund hinten dran. Und dann das erste Foto, wo ich gemacht habe, war für die D-Art Macht des Mythos. Und da habe ich das Jungfernfreudchen als Mythos genommen. Jungfernhäutchen als Mythos benutzt so. Und da hatte die Dame, die hat nur ein weißes Slip angehabt so. Und
aber immerhin.
Ja, also das, darum, also ich will keine Geschlechts, das, also keine Art, nichts mehr. Ne? Es ging mir einfach, es geht um die Symbolik. Mhm. Und die hatte dann also ihre nackten Beine dann so und einen Slip und darunter war eine Schüssel mit Blut.
Okay, das habe ich gesehen. Das hing auch mal in der Tufa.
Das hing auch in der Tufa.
Ja, das ist sehr schön. Ja.
Und jetzt will ich das weitermachen. Ein Priester will ich aufhängen. Was da jetzt drunter kommt an der Schüssel, ob das Urin ist oder Blut, weiß ich noch nicht.
Messwein.
Und Messdiener kommen, werden aufgehangen, Soldat wird aufgehangen, es werden ganz viele Leute aufgehangen und dann die unterschiedlichen Flüssigkeiten. Also ich habe ja nur die beiden und beide Flüssigkeiten sind extrem wichtig, so finde ich.
Ja, klar.
So, ne? Also Blut
zum Überleben.
Blut ist, ne, die Leute ekeln sich da vielleicht noch immer, ich mich eigentlich auch, aber es ist halt eine wichtige Flüssigkeit. Das ist auch oft so, meine Kunst hat auch immer was Körperliches so, ne? Also was Essentielles so, auch Holzwegewasser oder Atmen, als ich die Leuten die Badewanne in Corona-Zeiten gelegt habe und dann so einen Schlitz dann zum Atmen dann aufgeschnitten habe, so, ne? Das war alles, es muss immer essentiell sein, körperlich sein. Und das zweite, also Psychonaut 3, Atzach, der geht ja dann nach Afrika. Und es gibt ja mittlerweile ganz viele Künstler, die ihre Welt wie so ein Nerd, das sind auch sicher Nerds, mit KI dann daheim an ihrem PC dann irgendwie dann produzieren. Aber ich kann das nicht, ich will das nicht, ich muss das körperlich machen und ich muss da hingehen. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen der KI. Die Leute sehen den Unterschied. Die sehen auch beim Psychonauten, da hat jemand gebastelt. Der hat
ja,
da so Pümpels da an der Ohren, weißt du? Der hat da gebastelt und das macht es vielleicht auch sympathischer. Oder macht es menschlicher oder macht es auch, weißt du?
Ja, nee, ich glaube, das stimmt. Weil der Psychonaut ist ja quasi ein Mensch, der verkleidet ist als ein was anderes. Und der ist aber immer in menschlicher, also Natur oder in Orten, die wir als Menschen, also die natürlich sind. Im besten Sinne. Und das macht's dann so ein bisschen, dass der Psychonaut, also das macht es nahbar.
Genau.
So.
Genau.
Und sonst wäre es einfach nur, ja, verrückt, schönes Bild, weißt du?
So. Ja, ja. Und das Schöne ist halt so, dass die Leute so eine Projektionsfläche haben. Ne? Da hat, als ich dann nochmal München zurückzukommen, 3 Tage vor der Vernissage, das Licht wird eingestellt und so weiter, waren immer jede Menge Leute um mich rum. Man fühlt sich dann schon wie ein Star.
Ah, ja, klar,
ne?
Also, geil, natürlich.
Und dann kamen dann 2 junge Damen. Anfang 20, die da irgendwie ein Praktikum gemacht haben. Und die eine junge Dame meinte zu mir, Herr Seffrin, wissen Sie, der da, hat dann auf der Psychonaut gezeigt, der ist wie ich. Ich bin auch ganz allein auf der Welt. Wow, hab ich gedacht, oh Gott. Ne? Oder noch eine ganz kleine Geschichte. Ne?
Ja.
Ich hatte in Bitburg vor 3 Jahren auch mit dem Psychonaut ausgestellt, auf der BitArt oder wie das heißt, mit 10, 15 Bildern. Und saß draußen, hab ein Buch gelesen, hab Aufsicht gehabt, so kam ein Mann rein, 65, 70, kariertes Hemd, Bäuchlein, mehr wie ich noch, kam rein, so, und das war keiner, wo man auf der Vernissage so sieht, ne, also, ne, da kam rein und ich mich immer umgedreht, geguckt, so, wo guckt er hin, ist immer nur am Psychonauten stehen geblieben, fast 20 Minuten nur den Psychonauten angeguckt, kam raus, sie, haben Sie das da gemacht? Hab ich gesagt, ja. Aha, geht. Okay, habe ich gedacht. Naja, 20 Minuten später kam er wieder, aber wirklich bald mit einem Stechschritt auf mich zu. Hab ich gedacht, oh, jetzt kann ich was erleben. Ne? Jetzt hat er nachgedacht so, und kam da auf mich zu. meint er. Sieh, der da drin, der hat's verstanden, hat er gemeint. Der hat's verstanden. Der guckt sich den ganzen Wahnsinn auf der Welt an, ne, und denkt sich sein Teil. Hab ich gesagt, nee, Sie haben's verstanden.
Geil, wie schön.
Und das ist so schön.
Oh, wie schön. Das ist doch, ey, perfekt.
Ich hatte jetzt noch eine Möglichkeit gehabt, in der Kirche auszustellen, aber der Priester hat dann trotzdem irgendwie den Schwanz eingezogen, hat gemeint gehabt, weil er jetzt pensioniert wird im August, hat er gemeint gehabt, Herr Sefrin, es tut mir leid, er traut sich das einfach nicht.
Ah, ja,
so,
ist okay.
Ne? Waren schon öfters ein paar Ausstellungen und so, aber es gibt ja auch eine Pieta, Psycholaut mit der Pieta und so, ist ja oft auch, ich bin ja oft an religiösen Dingen dann auch, gibt auch Emmaus so, die Emmaus-Brüder gibt's auch und so weiter und so weiter. Ne?
Ach, schön.
Ja, das ist schön, wenn die Leute da so eine Projektionsfläche dann
haben. Ja, natürlich. Kunden.
Und das mal so eine breite Masse trotzdem, ohne Mainstream zu sein, natürlich, ne?
Ja, also sowieso, was heißt die Angst vor Mainstream? Das ist ja, also für mich gibt's Mainstream in dem Sinne, nur in dem, dass alles Produkte sind, die du irgendwie kaufen kannst. Du kannst dir alles kaufen. Du kannst dir ein schönes Bild kaufen bei Ikea oder bei Möbelfässer oder Möbel sonst was. Die haben ja alle irgendwelche Bilder, die du irgendwo hinhängen kannst. So. Oder Dings. Aber ich find's halt schön, wenn Dargestelltes die Leute in irgendeiner Form beschäftigt. Egal wie. Wenn sie sagen, das ist für mich überhaupt keine Kunst. Ne? Jetzt Ivan Summersky, habe ich mit Marc eine riesen Diskussion gehabt, warum das für mich Kunst ist und für ihn nicht. Ne?
Ja, Marc kann man immer gut diskutieren.
Auf jeden Fall. Aber eigentlich kann man das ja gar nicht diskutieren, weil jeder ja seinen Blick auf die Kunst hat. Ne? Also so, für mich ist das Kunst, für dich ist das Kunst. Schön sind so Sachen, wenn man sich immer mal wieder auf bestimmte Dinge verständigen kann miteinander, weil man das nachvollziehen kann oder weil man das, also weil es was mit einem macht. Ja. Und ja, also.
Aber was ich da sagen muss, dieses Kunstmachen, das ist ja was ganz Schlimmes.
Ich weiß.
Das ist was ganz, ganz Schlimmes, ne? Und ich wäre auch in 3-4 Jahren, also wenn ich das Projekt, dann will ich auch aufhören damit, ne? Will eine Clown-Ausbildung machen wieder. Ich habe schon mal eine Clown-Ausbildung gemacht und gehe ins Kinderhospiz in der Pfalz, um einfacher was zurückzugeben, ne? Weil ich muss was zurückgeben und ich muss dieses beschissene Ego, wo mir Künstler mit uns rumschleppen. Wir brauchen das Ego natürlich, sonst würden wir gar nicht weitermachen.
Natürlich.
Wir müssen an uns glauben, ne?
Aber ich sag mal, der Künstler in der Regel nicht alle, ist ja sowieso, sind nicht immer alle, aber ein großes Ego, was für andere mitmacht. Das ist ja was Wunderschönes.
Natürlich, ja.
Also,
das stimmt schon.
Wir können ja nicht alle Kunst.
Das stimmt, ne? Aber trotzdem, mir geht's auf alle Fälle so, ich bin so getrieben immer noch, so. Und so getrieben von der Erfolgssucht, ne? Mir geht's nicht so darum, Bilder zu verkaufen, das ist ein schöner Nebeneffekt, ne? Und ich habe gut verkauft in letzter Zeit, so. Aber auch mein Traum, ich will ins Feuilleton.
Ich will richtig gut.
Und ich will in die FAZ eine ganze Seite und alle auf die Knie. Ne?
Supergeil.
Oh, großer Scheiße. Weißt du, also
ich
das als Bild natürlich.
Feuilleton. Wie schön. Aber
natürlich.
Mir geht's genauso. Ne? Aber ich bin keine Künstlerin. Ich kann nur reden. Weißt du?
Und darum diese Sache zum Mainstream nochmal. Ne?
Ja.
Also Mainstream, ich will eigentlich eher fürs... Das Feuilleton mag ja den Mainstream auch nicht so gerne.
Ja. Aber dann sagst du eben, du bist nicht Mainstream. Punkt. Weißt du, was ist ein Mainstream? So.
Ja, natürlich. Ja. Ne?
Ach.
Ja, aber das ist immer noch so ein.
Also wir beobachten das alle. Ob der Stefan Sefrin dann im Feuilleton erscheint. Ich war tatsächlich schon mal im Volksfreund auf der Kulturseite. War ich schon einmal kurz. Und ich war mal in der Berliner Zeitung, habe ich einen ganz großen Artikel gehabt, als ich weggegangen bin.
Ach ja, schön.
Ja,
aha.
Sie kam, gentrifizierte und ging. So ungefähr. Aber mein ganzes Werk wurde da beschrieben. Das auf zwei Seiten mit einem Riesenbild dazu. Und wo ich echt dachte, boah, hab ich das verdient. Weißt du, ich fand das ganz fantastisch. Ich habe das auch, ich habe mir ganz viele Ausgaben gekauft, natürlich, und habe die in so eine Mappe reingetan, dass ich es dann irgendwelchen Enkelkindern von Freunden zeigen kann irgendwann. Das war die Tante Simmi damals in Berlin und so, ne? Ja, anyway, aber wir wollen ins Feuilleton. Doch. Hallo Feuilleton. Doch. Der Stefan Seffrin und die Simmi. Die möchten gerne ins Feuilleton, weil wir sind nicht Mainstream. Habt ihr uns gehört?
Nee, es ist, also ich war zweimal im SWR, beim Fernsehen, auch bei SWR Kultur haben sie mich gezeigt, so. Ich war in das Süddeutsche, aber nur mit einem kleinen Artikel. Und dann hat die Journalistin, die ich kenne, noch, die da eigentlich schon pensioniert ist in München, hat's gemeint gehabt, da hast du schon verdammt viel Glück gehabt, hat sie gemeint gehabt, so, ne? Ja. Also das ist schon ein Stück, so, für das Foto da reinzukommen.
Auf jeden Fall.
Aber man muss Ziele haben, ne?
Ja, natürlich. Wir wollen ins Feuilleton. So sieht's aus. So, ich wollte noch, ich glaube, wir machen es jetzt rund, sonst muss ich ja wieder so viel arbeiten, weißt du? Weil ich das ja alles dann schneiden muss. Und ich habe ja auch immer noch einen Buchtipp in meinen Sprechfolgen hier. Und mein heutiger Buchtipp ist Merde alors. Von Margareta Kopeinig heißt die, glaube ich, Kopeinig. Jean Asselborn, eine politische Biografie. Passt so gut zum heutigen Thema, weil wir ja auch Grenzgänger waren heute. Stefan, ne? Du bist ja ein Grenzgänger. Hast du die doppelte Staatsbürgerschaft?
Ich wollte sie haben.
Ja.
Ich war kurz davor, ne? Also 2007, 2008, weil ich ja ziemlich gut luxemburgisch reden kann. Marc Kalbusch wird jetzt lachen, aber der lacht ja immer. Aber doch, ich krieg das auf alle Fälle gesagt so. Und dann ging das halt 2009, 2010 in die Eifel. Ne? Ich war kurz davor, sie zu beantragen. Schade. Ich wäre auch jetzt noch gerne da. Ne? Also ich habe mein Herz wirklich in Luxemburg verloren. Ne? Ein tolles Land.
Ja, das stimmt.
Und nicht, weil so viel Geld da ist, sondern es ist einfach, es gibt so viele Subkulturen in dem kleinen Land.
Das stimmt.
Da
das
passiert so viel so, ne? Und wie gesagt, man kann dann durchaus einem Minister über den Weg laufen.
Ja,
ne?
Das ist ein bisschen berlinesk, weil in Berlin, also was mir hier so ein bisschen fehlt, ist in erster Linie dieses in Trier. Was einfach in der Natur der Sache liegt, weil Trier einfach eine kleine Stadt ist am Ende des Universums. Ja, hier gibt's auch ganz viele schöne Sachen, alles okay. Aber was mir fehlt, ist natürlich nach 30 Jahren Berlin, du gehst aus der Tür raus, gehst irgendwo noch deinen Lebensmitteleinkauf machen in Kaschert am Hermannplatz und vor dir in der Schlange steht Brad Pitt, weil er gerade mit seiner Frau in Mitte irgendwo wohnt. Oder weißt du, so dieses Gefühl, du weißt nicht, was gleich passieren kann. Ja, ne? Und diese Atmosphäre. Und das hat tatsächlich Luxemburg.
Da trifft
das hat
man auf.
Wirklich ja, Luxemburg. Ja. Ne? Hier Desiree Nosbusch irgendwie am Marktplatz oder tralala. Oder zumindest auch manchmal so nur so dieses Gefühl. Es könnte dir gleich hier Mr. sonst wer über die Füße laufen oder Mrs. Ne? Und das ist einfach geil. Das haben wir in Trier wirklich nicht so.
Hast du da Asselborn auch eingeladen?
Ja.
Und wird er auch kommen?
Er hat mir per Mail, ich habe ihm nach der Erstbegegnung, ich habe mich da wirklich angestellt wie ein Fan, das war ja in der Kirche. Und meine Freundin Britta, Schulpsychologin hier in Trier, sehr gute Freundin, hat sich mit Handy hinter mich gestellt. Christiane Becker war auch dabei, kennst du sie. Und ich habe gesagt, Mädels, macht Fotos. Ich versuche einfach nur möglichst nah an ihn ranzukommen. So, ne? Und dann stand ich auch schon neben ihm und habe gesagt, Herr Asselborn, ich habe einen Podcast. Ich bin die Simi aus Trier. Und ich habe nicht so viele Follower. Aber meine Freundin ist Malu Dreyer, weil ich so schnell was sagen musste.
Ja,
weißt
ja,
du, so.
Ja,
und Martin Sonneborn war ja bei mir in der Sendung auch. Und Martin Sonneborn hatte ich damals gefragt, ob das so ist, weil ich hatte mich so ein bisschen in Jean Asselborn verliebt während Corona. Weil ich ihn in den Tagesthemen oder so gesehen hatte, zur Hochzeit Coronas, wo er sich mokiert, dass die Grenzen offen bleiben müssen zwischen Luxemburg und Deutschland.
Ja, ja.
Und dass er sich sehr, sehr, sehr demokratisch geäußert hat. Mhm. Plus, er nestelte, also es war per Zoom, und das sah so aus, als ob ihm scheißegal ist, wie er jetzt aussieht. Und egal, ob die Tagesthemen jetzt anrufen. Weil er hat was zu sagen und dann ist das egal. Und dann hat er genesselt auf einem, so erinnere ich das, unordentlichen Schreibtisch und hat irgendeine Frauenbrille, Lesebrille aufgesetzt, um seinen Text, den er zitieren wollte, um diesen korrekt zu zitieren. Ich war verliebt. Ja, ganz klar. Und meine Schwester sofort angerufen. Sag mal, kennst du den Jean Asselborn? Sagt sie, ja klar, ist unser Außenminister. Mega Typ, total klasse. Und Martin Sonneborn, den ich dann später in meiner Sendung hatte, hat das bestätigt. Da habe ich gesagt, Martin, Jean Asselborn aus Brüssel, seid ihr oder Straßburg oder so, seid ihr euch mal begegnet? Sagt er, natürlich, Jean Asselborn ist ein alter Falke. Da hast du, das hast du richtig wahrgenommen, Simi. Das stimmt. Seitdem gehört mein Herz Jean Asselborn.
Die waren damals ziemlich angepisst, die Luxemburger, als die Deutschen in Echternachbrück dann mit Maschinengewehren da standen.
Ja, das machen sie ja jetzt schon wieder.
Aber eine Sache muss ich da auch noch ganz schnell erzählen.
Na gut, raus damit.
Ich hatte nämlich so ähnliches Erlebnis gehabt. Das war 2006 auf der Leipziger Buchmesse. Da bin ich damals mit meinem Holzwegebuch, da im Holzhackerbuch, oder was, 2005, ich weiß nicht mehr, mit meinem Holzhackerbuch.
Mit diesem, was du in Trier noch aufgenommen hattest, diese ganzen Leute, die Holz hatten.
Hatte ich dann, bin ich nach Leipzig gefahren. Es ging auch darum, vielleicht ein paar Prominente zu fotografieren. Thierry van der Werke, den ich gut gekannt habe.
Thierry van der Werke.
Ja, cooler Typ, ja, ne? Super Typ. Und der hat mich damals mit nach Hamburg genommen, für Til Schweiger zu kriegen, aber eigentlich haben wir das ja nett gemacht.
Aber Thierry war ja dann auch in dem Film, ne?
Wir haben dann, genau darum hat er mich mit nach Hamburg genommen, weil da gerade eine Premiere war vom Til Schweiger. Und ich bin dann nach Leipzig und habe den letzten Tag nach 4 Tagen Akquise da für mein Buch, bin ich zu einer Lesung von Konstantin Wecker gegangen.
Oh.
Auch so eine coole Socke, ne? Und der Wecker kam gerade aus dem Knast damals. Und hat dann sein Buch vorgestellt und ich habe mich dann auch dann in die Reihe ganz hinten da angestellt so und habe dann gewartet, bis dann wirklich auch niemand mehr da ist, weil ich dem mein Projekt zeigen wollte, weil ich den ja fragen wollte, ob er Holz hat. Und da war auch dann die Frage, sage ich jetzt der Herr Wecker oder hallo Konstantin oder wie machst du es denn? Ne?
Ja klar.
Und das muss ja auch alles so schnell gehen. Ne?
Ja sicher.
Und dann habe ich gesagt, ja Herr Wecker, gucken Sie sich das mal an. Und der hat dann ganz schnell geguckt so und hat es aber direkt verstanden. Der ist ja natürlich auch ein Profi da drin. Hat gemeint, also du willst ja, dass ich da Holz hack oder was? Ne? Und er hat gesagt, ja, geh zu meinem Manager. Der stand da mit so einer Gangolfmütze. Alles klar, machen wir. Und dann hatten wir dann ein paar Mal Kontakte gehabt, so über Fax damals ging das noch alles. Aber bei mir ging gerade finanziell wieder das Licht aus und so weiter.
Ja, und hattest dann andere Sorgen. So, dann kommen wir jetzt mal zum Ende. Stefan Seffrin, es war mir ein Megafest. Ich habe es ein bisschen gehofft, dass es wieder so läuft, dass ich mit Vorurteilen reingehe. Ja, hier so ein 80er-Jahre-Mann, der nur über sich redet und nicht in den Dialog geht. Bist du nicht? Wunderschöne Geschichten. Vielen Dank dafür. Und ey, ich beobachte dich weiter. Und das mit dem Feuilleton, das lassen wir nicht, da bleiben wir dran.
Ich muss da noch drüber nachdenken, was für eine Wahrnehmung, dass ich auf manche Menschen
Nein, das hat nichts damit zu tun. Du bist einfach ein großer Typ meines Alters, der sich noch ein bisschen gut anzieht, der noch Haare hat, schwupp, arrogant, Ende. Ist so, ne?
Okay, gut.
So, umso schöner. Sehr schöne Geschichten. Vielen Dank, Stefan.
Ich bedanke mich auch, ne, dass ich hier sein durfte.
Selbstverständlich. Leute, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns aus dem Dazwischen melden. Ich und die anderen. Macht's gut und schönen Abend nach Trier und Luxemburg.